NDR Info. Themen des Tages.
Der Waldbrand im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich weiter aus. Wie groß ist dort die Gefahr? Außerdem, der Kanzler stellt sich 90 Minuten lang den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Wie hat der Kanzler sich bei dieser Sommerpressekonferenz geschlagen? Und 10 Jahre nach dem gescheiterten Putsch schauen wir auf eine Türkei, die sich tiefgreifend verändert hat und auf einen Präsidenten, der seine Macht immer weiter ausgebaut hat. Zum Schluss noch Fußball, England oder Argentinien. Wer folgt Spanien ins WM-Finale? Das sind sie, die Themen des Tages, heute an diesem 15. Juli. Ich bin Ina Zimmermann, guten Abend. Im Müritz-Nationalpark brennt ja seit Montag ein Waldstück auf einem früheren sowjetischen Truppenübungsplatz. Heißt, alte Munition im Boden macht die Löscharbeiten da besonders schwierig. Die Feuerwehr darf nicht direkt in die Flammen ran und muss 1 Kilometer Sicherheitsabstand halten. Weil der Wind gedreht hat und das Feuer bis auf ungefähr 1,5 Kilometer an Granzin herangekommen ist, wurde der Ort erneut evakuiert. René Steuder berichtet.
Dichter Rauch zieht über den Müritz-Nationalpark und immer wieder lodern neue Flammen auf. Der Waldbrand in der Mecklenburgischen Seenplatte hat sich auf mittlerweile 163 Hektar ausgedehnt. Tendenz steigend. Gestern Abend spitzte sich die Lage erneut zu. Der Wind drehte und trieb das Feuer wieder Richtung der Ortschaften Granzin und Granziner Mühle. Beide Orte wurden vorsorglich geräumt. Die Polizei ging von Haus zu Haus, unterstützte Menschen beim Verlassen ihrer Wohnungen. Urlauber in der Region haben trotz allem Vertrauen in die Einsatzkräfte.
Also wir setzen unseren Urlaub nach wie vor so fort, wie wir es geplant haben und haben da auch keinerlei Einschränkungen, außer dass man eben an jeder Kontrollstelle dann sich ausweisen muss, mehr oder weniger, um durch oder reinzukommen. Aber sonst sind wir auch, ja, fühlen wir uns gut aufgehoben und auch sicher. Weil die Kollegen hier ringsherum ja wahrscheinlich ihren Job wirklich gut machen.
Unterdessen laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren. Rund 330 Einsatzkräfte sind vor Ort, unterstützt von zusätzlichen Einheiten aus anderen Landkreisen. Auch Drohnen sind im Einsatz, um sich ein genaueres Bild der Lage zu verschaffen. Doch die Bedingungen sind schwierig. Das Feuer brennt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Im Boden liegt noch alte Munition, eine große Gefahr für die Einsatzkräfte. Und auch knappes Material macht den Helfern zu schaffen, wie René Stump von der Freiwilligen Feuerwehr berichtet.
Die Herausforderung ist, dass wir ja gerade vor kurzer Zeit eine ähnlich gelagerte Katastrophenschutzsituation haben und jetzt so ein bisschen Materialprobleme bekommen, die jetzt erst logistisch gelöst werden müssen. Und da müssen wir improvisieren, aber das haben wir ganz gut im Griff.
Großflächige Beregnungsanlagen sollen jetzt helfen, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Unterstützung dafür wird inzwischen bundesweit angefordert. Für die evakuierten Bewohner steht eine Notunterkunft bereit mit Feldbetten, Verpflegung und Betreuung. Die Stimmung dort sei ruhig, hieß es von den Einsatzkräften. Der Brand stellt auch den ein oder anderen Wassersportler vor Herausforderungen. Ingo Hecht, der in Kratzeburg eine Kanuvermietung betreibt, hat nach eigener Aussage Schwierigkeiten, Ausflügler mit ihren Booten zurückzuholen. Bestimmte Wasserwege könnten nicht befahren werden. Viele hätten zudem ihr Handy aus und wüssten wahrscheinlich nichts von dem Brand, so Hecht. Die Hoffnung richtet sich jetzt auf das Wetter. Regen könnte frühestens morgen, wahrscheinlich aber erst am Freitag einsetzen. Bis dahin bleibt die Lage angespannt und der Einsatz wird die Kräfte noch mehrere Tage fordern.
So berichtet es René Steuder. Der Waldbrand im Müritz-Nationalpark hat sich weiter ausgedehnt. Mittlerweile sind mehrere Hektar Wald abgebrannt. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz noch mehrere Tage dauern wird. Und das begleiten wir natürlich entsprechend auch online auf ndr.de. Dass Bundeskanzler sich in großen Pressekonferenzen den Journalisten stellen, das hat eine lange Geschichte hier im Land, seit den 1950ern. Die einzige Kanzlerin hat vor genau 20 Jahren daraus die Tradition der Sommerpressekonferenz gemacht. Dabei geht es manchmal auch sehr persönlich zu. Angela Merkel zum Beispiel wurde nach ihren Zitteranfällen zu ihrer Gesundheit befragt. Olaf Scholz musste sich unangenehmen Fragen zum Cum-Ex-Skandal und seinen Kontakten zur Warburg Bank stellen. Für diese rund 90 Minuten gibt es eben kein Drehbuch, keine festgelegten Themen. Der Kanzler kann sich nicht gezielt auf einzelne Fragen vorbereiten und vor allem er ist Gast der Bundespressekonferenz. Ihm obliegt es nicht, einfach den Schlussstrich zu ziehen und zu gehen. Das macht die Bundespressekonferenz. Dieser Sommerpressekonferenz hat für uns ARD-Korrespondent Georg Schwarte heute Mittag verfolgt und ich habe ihn gefragt, wie ist der Kanzler, wie ist Friedrich Merz denn aufgetreten?
Naja, er hat ein Eingangsstatement gehalten und da war er der Bundesbuchhalter. Hat nach dem Motto Check, Check, Check abgehakt, was im letzten halben Jahr alles passiert ist. Aus seiner Sicht erfolgreich passiert ist. Hat auch gesagt, der Laden hat Tritt gefasst. Die Bundesregierung, das klang bei ihm dann so.
Die Bundesregierung hat ihren Rhythmus gefunden, trotz mancher Kritik. Wir haben geliefert und wir haben die Dimension der Aufgaben, die vor uns stehen, erkannt.
Ja, also wir packen das an, hat er gesagt. Bei Merkel war das noch, wir schaffen das. Bei ihm klang es ein bisschen anders.
Nüchtern und souverän, so würde ich ihn beschreiben. Also die Lacher und Schmunzler hatte er vor dem Urlaub nicht großartig verschenkt.
Nüchtern, souverän, er ist dann irgendwann gefragt worden vom ZDF-Kollegen Schmiese, aus welchen Fehlern er denn wohl gelernt habe. Da haben wir dann gelernt, unser Kanzler, er ist ein lernfähiges System.
Ich bin ein lernfähiges System und lerne jeden Tag dazu.
Ja, und dann gab es noch die Nachfrage danach. Was war denn wohl Ihr schwächster Moment als Kanzler? Da giggelte dann erst der Regierungssprecher neben ihm, Stefan Cornelius, und murmelte was von Selbsttherapie. Und dann sagte der Kanzler nur ganz trocken, da müsste er länger drüber nachdenken. Das hat er getan, ihm ist nichts eingefallen.
Wir sind in diesen 90 Minuten wild durch die Themen gesprungen. Das ist ja auch DNA der Sommerpressekonferenz. Was hat denn das Zeug zu bleiben, vielleicht auch Schlagzeilen heute noch zu machen?
Naja, einen großen Raum eingenommen hat, vielleicht auch nicht überraschend, das Thema Landtagswahlen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin und da die Stärke der AfD. Und da wurde dieser Kanzler dann doch für seine Verhältnisse noch ein bisschen emotional. Hören wir rein.
Ich glaube, ich lasse mich von niemandem in meiner klaren Haltung zum Thema AfD überbieten. Das richtet sich allerdings nicht gegen die Wählerinnen und Wähler der AfD, sondern es richtet sich gegen die Funktionäre dieser Partei.
Ja, ein Stichwort Wähler der AfD, da gab es dann gleich die Nachfrage, kann man die eigentlich noch erreichen angesichts dieser Umfragewerte beispielsweise in Sachsen-Anhalt? Und da wurde es dann, naja, fast ein bisschen philosophisch vom Kanzler.
Es ist selten zu früh und nie zu spät. Das ist immer möglich, selbstverständlich.
Und da hat er übrigens auch den Ball zurückgespielt an uns, an NDR-Info, an alle Medien insgesamt, hat gesagt, ja, auch über euch findet ja unsere Kommunikation statt. Also auch ihr habt eine Verantwortung, euch an diese AfD-Wähler zu wenden und zu erklären, was ist.
Was würdest du denn aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten sagen? Was war denn so das Thema, die Wahl im Herbst in Sachsen-Anhalt?
Die Wahl im Herbst war ein großes Thema. Natürlich die Reformen, da wurde es dann teilweise sehr kleinteilig. Da war er dann wieder der Buchhalter, der viel erklärte, du hast es gesagt, er war sehr nüchtern, wenig emotional. Er ist gefragt worden beispielsweise auch, um nur ein Beispiel zu nennen, nach den Hitzetoten. Nach der Tatsache, dass dieser Kanzler sich zu dieser Hitzewelle bisher eigentlich öffentlich noch überhaupt nicht geäußert hat. Kein Wort des Mitgefühls, kein Wort an die Helfer und Retter. Das war auch im Bundestag zuletzt Thema. Da gab es von ihm wenig zurück. Er sagte, wir beobachten die Lage sehr genau und ich werde die Lage auch weiter sehr genau beobachten. Da wurde dann vielleicht ein bisschen deutlich, was eine andere Kollegin dann ansprach, die Schwäche seiner Kommunikation. Mit Blick auch auf seine Umfragewerte. Die sind mies, die Regierung. 81% sind im Augenblick mit der Bundesregierung unzufrieden. Die Kanzlerwerte so schlecht wie noch nie seit Beginn dieser Umfragen. Da ist er gefragt worden, ob ihn das eigentlich berührt, ob ihn das beschwert, ob ihn das ärgert.
Mich ärgert das nicht, aber mich beschäftigt das. Und ich versuche auch die Gründe festzustellen.
Ja, das versucht er mit seinem Team. Einer davon, Stefan Cornelius, saß daneben, der Mann für die Kommunikation.
Georg Schwarte mit Eindrücken von der Sommerpressekonferenz. Der Kanzler hat 90 Minuten den Hauptstadtjournalistinnen und Journalistinnen Rede und Antwort gestanden. Auch das ein Thema des Tages heute. Und wir bleiben in Berlin, wo heute sowieso die Musik gespielt hat. Wo wird das Wasser knapp und wo könnte es bald knapp werden? Richtig knapp. Der Bundesumweltminister, so heißt er richtig, hat heute das neue Niedrigwasserportal Nivis vorgestellt. Nivis zeigt erstmals nach einheitlichen Maßstäben, wie es um Flüsse, um Grundwasser in Deutschland bestellt ist. So soll Trockenheit früher sichtbar werden und rechtzeitig gegengesteuert werden. Dietrich Karl Meurer hat weitere Informationen.
Drei Karten von Deutschland zeigt das neue Internetportal Nivis. Eine für Flüsse und Bäche, eine für Grundwasser und eine für Niederschläge. Farbige Punkte in Blau, Gelb, Orange und Rot stehen für die Messstellen, erklärt anhand der ersten Karte Dirk Schwartmann, der Präsident der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Und diese Färbung entspricht der jeweiligen Kategorie, ob wir einen Normalwasserstand, ob wir Niedrigwasser, extremes Niedrigwasser haben.
In das System fließen Daten von rund 1200 Messstellen an Flüssen und Bächen sowie von 230 Grundwassermessstellen ein. Aktuell zeigen vor allem Regionen im Süden Deutschlands und auch Teile Ostdeutschlands häufig niedrige bis sehr niedrige Wasserstände. Für Schwartmann ist Nivis vor allem deshalb ein Fortschritt, weil erstmals überall die gleichen Maßstäbe gelten.
Bisher haben die Länder mit unterschiedlichen Parametern gearbeitet, mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Schwellenwerten. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einheitliche Schwellenwerte bundesweit festzustellen, um auch bundesweit einen Abgleich vorzunehmen.
Nutzerinnen und Nutzer können sich von der Deutschlandkarte bis zu einzelnen Messstellen durchklicken. Für die Schifffahrt verweist Nivis zudem auf Vorhersagen für die kommenden Wochen. Angestoßen wurde das Projekt vom Bundesumweltministerium. Es finanziert den Betrieb mit jährlich rund 200.000 Euro. Umweltminister Carsten Schneider beschreibt die Dimension des Problems Wassermangel.
Wir haben in Deutschland in den letzten 25 Jahren 60 Milliarden Kubikmeter Wasser verloren.
Das ist mehr Wasser, als im gesamten Bodensee gespeichert ist.
Man sieht es an niedrigen Wasserständen in Flüssen, in Seen, an trockeneren Böden.
Der SPD-Politiker verweist auf eine Studie, die den volkswirtschaftlichen Schaden der Wasserknappheit bis zum Jahr 2050 auf 625 Milliarden Euro beziffert.
Eingerechnet Ernteausfälle, steigende Wasserpreise, unterbrochene Lieferketten, etwa wenn Niedrigwasser die Binnenschifffahrt einschränkt, was wir heute schon haben.
Für den Umweltminister ist die Entwicklung eindeutig. Der Klimawandel setze die Wasserressourcen in Deutschland immer stärker unter Druck. Wie sich das konkret vor Ort auswirkt, zeigt das Beispiel Würzburg. Die Stadt in Unterfranken gehört zu den trockensten Regionen Bayerns. Deshalb hat Schneider die Würzburger Umweltbürgermeisterin Sandra Wolowa eingeladen. Die Grünen-Politikerin berichtet:
Aktuell ist die Wassersituation sehr, sehr kritisch.
Die Trinkwasserversorgung der Stadt arbeitete zuletzt zeitweise an ihrer Leistungsgrenze. Würzburg hat deshalb die Bevölkerung bereits zum Wassersparen aufgerufen.
Den Garten nicht unbedingt zu gießen, den Pool nicht aufzufüllen. All diese Dinge, wir haben noch keine Allgemeinverfügung erlassen, also indem wir diese Dinge verbieten. Das hat München getan. Das wäre auch im Werkzeugkasten, haben wir noch nicht angewandt.
Umweltminister Schneider kündigt unterdessen weitere Regeln an, die Kommunen bei Wasserknappheit praktische Hilfe geben sollen.
Erster Schritt in dieser Richtung sind die Leitlinien zum Umgang mit Wasserknappheit, die mein Ministerium zusammen mit Bund und Ländern erarbeitet hat und die im Herbst der Umweltministerkonferenz, die in der Sächsischen Schweiz stattfinden wird, vorgelegt werden sollen.
Geplant sei etwa ein Ampelsystem für Trockenlagen. Eine wichtige Datengrundlage dafür liefert künftig das Niedrigwasserinformationssystem NIWIS.
Informationen von Dietrich Karl-Meurer zu diesem Niedrigwasserportal. Und damit kommen wir zu einem ganzen Paket weiterer Maßnahmen aus Berlin. Die Bundesregierung will ja Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen von Bürokratie entlasten. Und so haben sich heute die Bundesminister ausschließlich mit der Frage beschäftigt, welche Vorschriften und welche Pflichten wegfallen könnten. Und für diese Sitzung des Kabinetts hat man sich einen eigenen Namen gegeben, nämlich Entlastungskabinett. Beschlossen wurden Maßnahmen, die jährlich rund 600 Millionen Euro einsparen sollen. Zusammen mit früheren Beschlüssen des Entlastungskabinetts soll somit eine Summe von 10 Milliarden Euro pro Jahr durchaus einsparbar sein. Wie man das erreichen will, was das überhaupt konkret für Maßnahmen sind, darüber habe ich heute Nachmittag mit Birte Sönnigsen in Berlin gesprochen, im Hauptstadtstudio, und sie gefragt, wo sieht man denn überhaupt so die größte Entlastungsmöglichkeit? Wo setzt man an?
Ja, wenn wir uns das Paket anschauen, das die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, also diese 600 Millionen Euro Entlastung, dann soll der größte Teil im Gesundheitswesen eingespart werden, rund 450 Millionen Euro. Da geht es vor allem um Digitalisierung, zum Beispiel Überweisungen sollen in Zukunft digital werden. Das soll eine ganze Menge Geld einsparen. Also soll ich in Zukunft keine so rosa Zettel mehr brauchen, den ich dann vom einen Arzt zur anderen Ärztin trage, sondern das soll digital werden. Wird aber nicht von heute auf morgen klappen, soll gut 3 Jahre dauern, alles schrittweise eingeführt werden. Ziel ist jetzt, dass das Ganze bis September 2029 klappt.
Was werden Bürgerinnen und Bürger denn sonst noch von den heutigen Beschlüssen so merken? Also wo ändert sich vielleicht noch was, auch wenn es ein bisschen dauert?
Es ist alles super kleinteilig. Ich kann mal ein paar weitere Beispiele rauspicken. Die Bonpflicht, also egal, ob ich jetzt ein paar Brötchen einkaufe beim Bäcker oder einen Pulli oder vielleicht einen neuen Kühlschrank, dass ich da auf jeden Fall einen Kassenbon mitbekomme, das soll abgeschafft werden. Das hat die Regierung sich auch in ihrem Koalitionsvertrag schon vorgenommen. Das hat sie heute noch mal bekräftigt. Wann und wie genau das alles dann passiert, das ist aber noch offen. Eine andere Sache, die sich ändern kann, ist, wer im Büro arbeitet, der hat vielleicht in Zukunft weniger Aufkleber auf dem Wasserkocher, die da dann irgendwann drauf landen. Bisher ist es ja so, dass da alle 2 Jahre so eine Sicherheitsüberprüfung und so eine Funktionalitätsprüfung vorgesehen ist. Nicht nur bei den riesengroßen Maschinen, sondern eben auch bei der Kaffeemaschine oder dem Wasserkocher oder bei so kleineren Geräten. Und das soll eben in Zukunft wegfallen. Das wäre noch ein weiteres Beispiel. Und vielleicht wird es an Feiertagen, zumindest an denen, die nicht bundesweit einheitlich sind, ein bisschen voller auf den Autobahnen. Zumindest könnten da mehr LKWs unterwegs sein. Denn bisher ist es so, dass das für die zum Teil kompliziert ist, wenn es einen Feiertag gibt, der nicht bundesweit einheitlich ist. Also Fronleichnam, Allerheiligen, Reformationstag. Dann brauchten die da Sondergenehmigungen. Je nachdem mussten die an der Bundeslandgrenze stehen bleiben. In Zukunft ist geplant, dass ein LKW-Fahrverbot nur noch an bundesweiten Feiertagen gelten soll.
Und auch für Unternehmen soll der Aufwand gesenkt werden. Eine ganz dringende Forderung der Wirtschaft schon länger. Hier sollen vor allem die Berichtspflichten wegfallen. Welchen Branchen hilft das besonders?
Ich würde sagen, eigentlich allen in der Wirtschaft. Also auf jeden Fall fordern das fast alle. Es gibt eine Studie des IFO-Instituts und der IHK München. Und die kommen zu dem Schluss, dass die Bürokratie in Deutschland eine Menge Geld kostet, wenn man die direkten und die indirekten Kosten zusammenrechnet, mehr als 140 Milliarden Euro im Jahr. Gibt aber auch andere Berechnungen, die kommen auf so 60 Milliarden. Aber es ist schon eine ganze Menge Geld. Und da sagt die Wirtschaft eben, das muss weniger werden. Da geht es vor allem um Berichte, um Nachweise, um Dokumentationspflichten, Datenschutzvorgaben. Dann sagen sie ständig, ändern sich da Gesetze. Aus Brüssel kommt noch was dazu, von der EU. Zum Teil dauern eben Genehmigungsverfahren sehr lange. Und deswegen ist da der Wunsch, das soll alles schneller gehen, das soll einfacher werden.
So ein Wegfall kann aber ja auch zu neuen Problemen führen, denn diese Pflichten gibt es ja nicht gänzlich ohne Grund. Warum kann man die jetzt einfach so abschaffen?
Ja, die sollen ja auch dafür sorgen. Deswegen waren sie ja auch mal irgendwann eingeführt worden, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird, Umweltauflagen erfüllt werden, dass vielleicht Steuerhinterziehung eingedämmt wird. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ideen. Die Frage ist dann immer, erreicht man mit diesen Pflichten, mit dieser Bürokratie, die man eingeführt hat, erreicht man diese Ziele damit wirklich? Ich würde mal sagen, bei einigen kann man mindestens mal ein Fragezeichen dran machen. Und die lassen sich zum Teil auch gar nicht so leicht wieder abschaffen. Deswegen hat die Koalition sich im Koalitionsausschuss vor ein paar Wochen auch was vorgenommen, so eine Art Beweislastumkehr. Sie will, dass alle Berichtspflichten gegenüber staatlichen Stellen erstmal aufgehoben werden. Und dann müssen die Ministerien jeweils begründen, warum denn eine bestimmte Berichtspflicht wichtig ist, warum die eingeführt werden soll oder warum die bestehen bleiben muss. Und da versprechen sich die Unternehmen eine Menge von. Es gibt auch schon Bundesländer, die genau sowas planen. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zum Beispiel. Da sagt der Bundesdigitalminister, der ja auch für die Staatsmodernisierung zuständig ist, Carsten Wildberger heute. Aber auf Bundesebene könnte das noch ein bisschen komplizierter werden mit Blick aufs Grundgesetz, mit Blick aufs EU-Recht. Aber das ist jetzt was, was die Bundesregierung auf jeden Fall prüft und einführen will.
Erstmal soweit die Informationen und Einschätzungen von Birte Sönnigsen. Das Kabinett hat heute, das Entlastungskabinett, so heißt es dann ja richtig, hat heute eine Reihe von Maßnahmen zum Bürokratieabbau beschlossen. Vor 10 Jahren genau rollten in Ankara und auch in Istanbul Panzer. Kampfjets der Putschisten bombardierten mitunter das Parlament. Über 250 Menschen wurden getötet. Mehr als 2000 wurden verletzt in diesen Stunden. Denn schon nach der Nacht scheiterte der Umsturzversuch auch am Widerstand aus der Bevölkerung. Das ist das NDR-Info-Thema heute. 10 Jahre nach dem Putschversuch. Wo steht die Türkei jetzt? Martin Erdmann war damals deutscher Botschafter in Ankara. Er erlebte danach, wie Präsident Erdogan den gescheiterten Putsch nutzte, um seine Macht neu auszubauen. Ich konnte heute Nachmittag mit ihm darüber sprechen, wie sich die Türkei verändert hat. Und wir haben uns auch über die Drahtzieher noch einmal Gedanken gemacht. Weil Erdogan machte den damals in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen für den versuchten Umsturz verantwortlich. Der hat das bis zum Tod vor 2 Jahren immer wieder zurückgewiesen. Also habe ich Martin Erdmann gefragt, wen hält er denn für die treibende Kraft hinter dem Putsch nach den Jahren?
Darüber bin ich mir selber nicht im Klaren. Es hat bei diesem Putschversuch zahllose Ungereimtheiten gegeben. Und die Versuche der Aufklärung seitens des Parlaments wurden gestoppt im Dezember 2016. Mein Eindruck ist, dass das System Erdogan kein Interesse hat an einer Aufklärung dieses 15. Juli oder die Nacht vom 15. auf den 16. Juli, die ja immerhin über 250 Menschenleben gekostet hat, nämlich Soldaten und Zivilisten.
Und Sie nennen diesen Putschversuch ja auch einen Wendepunkt. Was hat sich danach in der Türkei grundlegend verändert?
Erdogan hat die Gelegenheit genutzt und deshalb sprach er ja auch von einem Geschenk Allahs, seine Machtposition in der Türkei deutlich auszubauen. Zunächst mal hat er nach dem Putsch zweijährige Phase von Dekreten eingeführt und zweitens hat er den Putsch genutzt, um die Verfassung zu ändern. Dabei haben ihm die Wählerinnen und Wähler geholfen, weil sie mit einer knappen, aber doch Mehrheit dazu beigetragen haben, dass diese Verfassungsänderung möglich war. Und 2018 wurde sie dann umgesetzt und heute lebt die Türkei in einem Präsidialsystem mit umfänglichen Rechten und Vollmachten des Präsidenten. Damit hat Erdogan sein Ziel, dass er in dieser Putschnacht mit dem Geschenk von Allah ansprach, hat er erreicht.
Also im Grunde heute auch eine Alleinherrschaft Erdogans. Welche Chance hat da die Opposition überhaupt, die CHP? İstanbul Bürgermeister İmamoğlu ist in Haft. Jetzt nach dem NATO-Gipfel in Ankara ist auch Ankaras Bürgermeister Güner von der CHP festgenommen worden. Überhaupt Dutzende gewählte Bürgermeister sind im Gefängnis.
Ja, die CHP ist mit der Abrissbirne behandelt worden seitens Erdogan und genau vor einigen Wochen ist ja die Führung ausgetauscht worden. Der Hoffnungsträger Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Istanbul, sitzt seit mehr als einem Jahr in Haft. Andere CHP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar Hunderte, sie sprachen es an, sitzen ebenfalls in Haft. Sein Ziel ist es, die CHP als einzige ernstzunehmende Oppositionspartei zu zerlegen. Und da ist er aus seiner Sicht auf einem Weg. Sein Ziel besteht darin, die Wahlen, Präsidentschaftswahlen, die entweder nächstes oder übernächstes Jahr stattfinden werden, zu gewinnen. Und dazu muss er seine Herausforderer, muss er seine Konkurrenten allesamt in Haft nehmen.
Was hält die Bundesregierung aus Ihrer Sicht davon ab, gegenüber Erdogan klarer aufzutreten?
Die geopolitische Lage hat sich in den letzten Jahren geändert, nämlich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, gegen die Ukraine. Damit ist die Türkei in eine geopolitische Situation gerückt und so überlagert heute Geopolitik und strategische Interessen die Wertegebundenheit, die noch vor wenigen Jahren, vor 2022, die Leitplanke unseres politischen Agierens gegenüber der Türkei war. Und insofern hat sich die Lage sehr verändert. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die EU und ganz besonders für die Vereinigten Staaten. Das Weiße Haus hat letztes Jahr durch seine Sprecherin mitteilen lassen, dass die innenpolitische Situation in der Türkei für Washington nicht mehr von Interesse sei. Und insofern hat also indirekt Präsident Trump dafür gesorgt, dass Erdogan den Persilschein für Autokraten ausgestellt bekommen hat.
Sagt der frühere Botschafter in der Türkei Martin Erdmann. Zum NDR-Info-Thema heute, 10 Jahre nach dem Putschversuch. Wo steht die Türkei heute? Dazu gibt es zum einen den gleichnamigen NDR-Info-Podcast, das NDR-Info-Thema, und in der ARD-Mediathek auch eine neue Doku-Reihe über Recep Tayyip Erdogan und seinen Weg vom volksnahen Underdog zum unantastbaren Herrscher.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Wer spielt gegen Spanien im Finale am Sonntag? Heute Abend ja das zweite Halbfinale, 21 Uhr, England gegen Argentinien. Nachdem die Spanier die Franzosen ja gestern entzaubert haben. Und da hatte ich an dieser Stelle in den Themen des Tages noch gesagt, Frankreich, Spanien, das kann bestimmt was. Am Ende konnte das gar nicht so viel, weil die Spanier die Franzosen mürbe gespielt haben. 0-2 aus Sicht der Franzosen. Stefanie Batschik ist Kommentatorin im ARD-Team und im WM-Team in der USA gerade. Ich habe sie sprechen können und wollte wissen, warum ist diesen Stars, diesen Kreativköpfen in der französischen Offensive nichts eingefallen, um gefährlich zu werden?
Naja, also um die französische Presse mal zu zitieren, die sagen, die hatten noch keinen richtigen Gegner bei dieser Fußballweltmeisterschaft und sind dann auf Spanien getroffen. Und die Spanier haben etwas gemacht, da haben sie selbst mich überrascht. Ich finde, die haben in den letzten 2 Jahren einen wahnsinnigen Schritt gemacht in der Defensive. Sie verteidigen viel kompakter und das täuscht manchmal so ein bisschen drüber hinweg, weil man schaut sich Spanien an und denkt, wow, viel Ballbesitz, versuchen immer nach vorne zu spielen. Nein, Rodri gestern im Mittelfeld hat ein überragendes Spiel gemacht, hat die da angeführt. Sie waren immer den Schritt schneller, sie haben den vorletzten Pass teilweise verhindert. Kukureya, bei dem wir ja wirklich ein Trauma haben in Deutschland vom Linksverteidiger, der war überall, ich habe das Spiel ja übertragen gestern, ich habe mich mit Lobeshymnen überschüttet, wirklich in Richtung der Spanier. Das war eine Teamleistung, die war genial. Und Frankreich, und das hat mich echt enttäuscht, ist nichts eingefallen dagegen.
Wir müssen ja noch den Gegner suchen für Spanien. England und Argentinien wollen ins Endspiel. Wer hat denn da für dich die besseren Karten?
Die Engländer, weil die Engländer für mich einen großen Schritt gemacht haben bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Als Team zusammengewachsen sind, sie hatten auch nicht nur tolle Spiele, gerade in der Gruppenphase. Aber sie haben mit Thomas Tuchel einen Trainer, der total akzeptiert wird. Declan Rice, sein Mittelfeldspieler, hat gesagt, this man is incredible. Jordan Pickford, der Torwart, hat gesagt, wir würden für Thomas Tuchel in den Krieg ziehen. Und selbst wenn sie mal so ein bisschen knirschig sind untereinander, wie nach dem Spiel zuletzt gegen Norwegen, als ja auch lange Zeit vieles nicht so gut funktioniert hat und sie nicht so schnell waren und Fehler im Spiel drin hatten und Thomas Tuchel mal ein bisschen kritisiert hat, kam dann Harry Kane danach und hat so geschlichtet und gesagt, das muss auch erlaubt sein. Und ich finde, das macht es aus bei den Engländern. Deswegen haben sie für mich vom Gefühl die Nase vorn gegenüber den Argentiniern.
Und damit ist ja auch noch ein Deutscher verbleibend im Wettbewerb, Thomas Tuchel. Das war Stefanie Batschek aus dem ARD-WM-Team. Argentinien gegen England sehen Sie heute im Ersten und hören Sie natürlich auch bei uns im Radio. Wir schalten dann nach Atlanta zu den Reportern im Stadion ab 21 Uhr. Und das waren die Themen des Tages heute an diesem 15. Juli.